Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Thorsten Schröder.
Hallo und willkommen zum Start in eine neue Woche.
Schönen guten Abend.
Die Vorbereitungen laufen auf die Weihnachtsmarktzeit, wie in anderen Städten auch, so auch in Magdeburg. Doch die Stadt hat gehadert. Wann eröffnen wir den Weihnachtsmarkt und wo? Am gleichen Ort, an dem im vergangenen Jahr, am 20. Dezember, ein Mann 6 Menschen tötete und Hunderte verletzte? Und wie schützen wir den Markt diesmal? Längst wurden Sicherheitsbedenken laut. Heute hieß es, der Markt könne nicht wie geplant eröffnet werden. Und nicht weit davon entfernt verfolgt man bis über die Stadtgrenzen hinaus den Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vom 20.12., der jetzt begonnen hat. Das öffentliche Interesse ist riesig und beschäftigt natürlich auch die, die selbst Opfer des Anschlags wurden. Tobias Zuttmann und Bernd Volker Brahms.
Hier ist es geschehen, erzählt uns Kerstin Stern. Hier hat der Attentäter von Magdeburg sie überfahren. Monatelang konnte sie wegen komplizierter Verletzungen in den Beinen nicht laufen. Sie ist das erste Mal seit der Amokfahrt wieder am Ort des Geschehens.
Ich bin schon so 3-4 Meter gefallen. Und als ich gefallen bin, hatte er bei mir diesen Schlenker gemacht und ist dann halt über meine Beine gefahren. Bin dann hoch vor Schock, ja, hab dann das Knie wieder reingerenkt und bin dann aber schon zusammengesackt.
Am 20. Dezember 2024 rast Taleb A. mit einem Mietwagen auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt durch Lücken in den Betonsperren. 6 Menschen werden getötet, ein 9-jähriger Junge und 5 Frauen. Danach wird bekannt, in mehreren Bundesländern hatten die Sicherheitsbehörden zahlreiche Hinweise, dass vom 51-Jährigen Gefahr ausgehen könnte. Die Behörden konnten ihn aber keiner der üblichen Gefährderkategorien wie Islamist, Rechts- oder Linksextremist zuordnen. Heute startet der Prozess gegen ihn in einer extra für die Verhandlung errichteten Halle, denn allein 177 Nebenkläger sind am Prozess beteiligt. Trotzdem blieben viele Plätze im Gerichtssaal leer. Viele Opfer wollen dem Angeklagten nicht gegenübersitzen. Xenia S. ist gekommen. Sie wollte sich den Anblick zumuten. Als Ersthelferin war sie damals am Anschlagsort und leidet noch heute unter den Folgen.
Ich kann nicht mehr in Menschenmengen gehen. Also sehr schwer oder dann nicht sehr lange. Ich bin immer wieder im Überlebensmodus, dass ich immer wieder sehr aufmerksam bin und nicht entspannen kann. Das ist eigentlich das Schlimmste.
Taleb A. soll aus persönlicher Kränkung, Frustration und dem Drang nach Aufmerksamkeit gehandelt haben, so die Anklage. Als im Gericht detailliert die Verletzungen der Opfer verlesen werden, bleibt Taleb A. teilnahmslos. Stattdessen hält er wirre Botschaften auf seinem Laptop in die Höhe, wie etwa diese. Vermutlich eine Anspielung auf die nächste Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Denn als er am Nachmittag das Wort im Gerichtssaal hat, fragt er, was es mit links oder rechts zu tun habe, dass er mit der AfD kooperiere. Gleichzeitig gesteht Taleb A. die Tat. Sein Motiv zu klären ist ein Ziel des Prozesses.
Derartige innere Vorgänge kann man nur erfahren, wenn man die Person selber anhört. Und deswegen wird damit gerechnet, dass die Einlassung des Angeklagten morgen längere Zeit fortgesetzt wird.
Dessen Amokfahrt, sie hat auch Fragen zum Sicherheitskonzept des diesjährigen Magdeburger Weihnachtsmarktes aufgeworfen. Am Abend dann die Meldung nach einer Sondersitzung des Stadtrates. Der Weihnachtsmarkt kann vorerst nicht genehmigt werden, wegen Sicherheitsbedenken. Kerstin Stern versucht nach der Amokfahrt im letzten Jahr wieder in ihren Alltag zurückzukehren.
Tatsächlich habe ich das so gut verarbeitet, dass ich keinen Hass empfinde. Diesen Raum möchte ich Ihnen für mein Leben nicht geben.
Inzwischen arbeitet sie wieder und will vor allem eines, nach vorn blicken.
Nur noch kurz die Welt retten, scheint leider gerade nicht so einfach. Auch nicht beim Thema Klima auf der gerade gestarteten UN-Klimakonferenz in Brasilien. Auch wenn der Präsident des Gastgeberlandes, Lula, sich gleich zum Auftakt betont optimistisch gibt und Leugnen des Klimawandels den Kampf angesagt hat. Grüße gehen damit wohl auch raus an US-Präsident Trump, dessen Land aus dem Klimaabkommen aussteigt. Obwohl die CO2-Konzentration in der Atmosphäre so hoch ist wie nie. Und obwohl laut UN-Bericht die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts auf eine Erwärmung um 2,8 Grad zusteuern könnte. Wie zuversichtlich bleiben, wenn die Nachrichten so trübsinnig stimmen und wie einen gemeinsamen Klimaplan schmieden, wenn immer weniger Staaten mitmachen. Fragen, die in Brasilien schwer wegzulächeln sein dürften. Von dort berichtet Xenia Böttcher.
Die Natur selbst scheint noch einmal eine Botschaft zu senden. Die Zeit drängt. Die Kleinstadt Rio Bonito im Süden Brasiliens wurde fast vollständig durch einen Wirbelsturm zerstört. Parallel im Norden eröffnet die 30. Weltklimakonferenz, die COP in Belém. Der Klimawandel ist keine Bedrohung der Zukunft, sondern eine Tragödie der Gegenwart. Dürren und Brände in Afrika und Europa, Überschwemmungen in Südamerika und in Südostasien. Der Anstieg der globalen Temperatur bringt Leid und Schmerz, besonders für die Verwundbarsten. 10 Jahre ist es her, als sich die Weltgemeinschaft in Paris einig wurde. Mehr als 1,5 Grad soll sich die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts nicht erwärmen. Die Zuversicht erscheint heute fern. Für US-Präsident Trump ist der Klimawandel Betrug. All diese Vorhersagen, die von den Vereinten Nationen und vielen anderen gemacht wurden, oft aus schlechten Gründen, sind falsch. Sie wurden von dummen Menschen getroffen. Die USA boykottieren die COP, obwohl sie das reichste Land der Welt und für den zweithöchsten CO2-Ausstoß verantwortlich sind. Eigentlich wären die USA so wichtig, sagen viele, aber nicht die unter Trump. Er fährt eine Kampagne gegen Klimaschutz, gegen Lösungen. Würden Sie hierher kommen, dann nur, um die Verhandlungen und das ohnehin schon angespannte Umfeld zu stören? Wir brauchen Menschen, die helfen. Brasilien fordert ehrgeizige Beschlüsse statt großer Worte. Einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Gas und Öl. Mehr Geld, damit sich der globale Süden vor Klimakatastrophen schützen kann. Viele Blicke richten sich nach China als Partner und Motor für Innovation, auch wenn die den weltweit größten CO2-Ausstoß haben.
Wir sehen in China, dass dieses Land inzwischen die größte Dynamik Richtung erneuerbare Energien und Elektrifizierung hat, sich immer stärker zum von Erneuerbaren angetriebenen Elektrostaat hin entwickelt. Und der steht jetzt dem inzwischen größten Ölstaat der Welt, den USA, gegenüber, als die zwei Supermächte.
Nicht nur in Brasilien. Parallel zur COP in Belém fegt ein Taifun auch über die Philippinen. Hier zeigt sich, warum viele im globalen Süden auf mehr Hilfe pochen. Mit dem Anstieg der Temperaturen steigt auch das Risiko für Wetterextreme, die sie selbst nicht verursacht haben.
Der deutsche Bundeskanzler Merz hatte schon am Freitag im Vorfeld des Gipfels seinen Auftritt in Brasilien. Bei einem internationalen Treffen versuchte er, dem auch hierzulande unbeliebten Thema einen positiven Dreh zu geben. Er redete über Klimaschutz ohne Ideologie, dafür mit Technologieoffenheit im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit. Ein äußerst pragmatischer Ansatz. Und ein Versprechen, man könne sich in Sachen Klimapolitik auf Deutschland verlassen. Ob und wie das alles zusammengeht, die Frage bleibt. Und auch die, ob sich Deutschland allein an den selbstgesetzten Zielen messen lassen kann. Jan Koch hat sich 4 entscheidende Bereiche mal genauer angeschaut.
Sektor 1. Energie. Der aktuell für rund 29% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich ist. Bei der Windkraft und genauso bei der Solarenergie, beim Ausbau der Erneuerbaren geht es voran. Was ein Blick auf die letzten 15 Jahre beweist. Mehr als die Hälfte des Bruttostromverbrauchs kommt heute aus Erneuerbaren, Tendenz steigend. 2030 soll er deutschlandweit dann bei 80% liegen. Sektor 2. Die Industrie. Für etwa 24% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Stahl, Chemie und Schwerindustrie. Seit 1990 haben sich die Emissionen in dem Bereich um 35% reduziert. Vor allem Fortschritte in der Zementindustrie gleichen leichte Anstiege in anderen Industriebereichen aus. Noch immer ist die Branche zu häufig auf fossile Energieträger angewiesen. Sektor 3 bereitet noch mehr Kopfschmerzen, Verkehr, für 22% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Hier stoßen wir mehr aus als geplant. Auch wenn zuletzt jeder 5. neu zugelassene Wagen ein E-Auto war, sind insgesamt nur 3,3% aller in Deutschland zugelassenen Autos rein batteriebetrieben. Und Sektor 4? Gebäude. Für knapp 16% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Isolieren, sanieren, bauen. Hier fordern Experten, schneller voranzukommen, vor allem beim Heizen. Noch immer sind Gas und Öl die meistgenutzten Heizarten. Der Anteil von Fernwärme und Wärmepumpen aber steigt, wenn auch langsam, vor allem bei Neubauten. Fazit: Die deutschen Klimaziele für 2030 sind immer noch erreichbar. Dafür müsste aber vor allem in den Sektoren Verkehr und Gebäude mehr getan werden.
Gute Klimapolitik erscheint wichtig, nur genießt das Thema rund ums Klima derzeit alles andere als einen guten Ruf. Häufig findet es gar nicht mehr statt. Darüber konnte ich am Abend mit der Transformationsforscherin Maja Göpel sprechen. Guten Abend, Frau Göpel.
Schönen guten Abend, Frau Wellmer.
Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist auf Rekordhöhen gestiegen. Das Thema Klimaschutz müsste also ganz oben auf der Liste stehen, hat aber einen extrem schlechten Ruf und taucht auffallend selten auf der politischen Agenda auf. Warum ist das so?
Also da gibt es heute mehrere Gründe. Das eine, das wissen wir schon lange, warum es das Klima so schwer hat, ist, dass wir die Ursachen und Wirkungen so wenig direkt nachvollziehen können. Also erstmal sind die Moleküle ja unsichtbar und dann ist die Wirkung meistens orts- und zeitversetzt. Das heißt, wir denken heute wieder, na ja, so schlimm ist es noch nicht, aber natürlich ist die Wirkung freigesetzt mit den Emissionen, die da sind. Und wir reden uns nach wie vor gerade in Deutschland ein, dass es uns nicht so hart treffen wird. Und das ist etwas, was zumindest die letzten Forschungsberichte natürlich revidiert haben, weil Europa, der sich am schnellsten erwärmende Kontinent ist. Aber es bleibt eben so schwer direkt nachvollziehbar. Und dann rutschen uns in dem Moment, wo wir andere Krisen im Alltag direkt spüren, diese nach oben. Und der zweite Punkt ist, dass es auch eine ganz bewusste Agenda ist. Also ganz bewusst eben Desinformationen zu streuen und das Vertrauen in die Wissenschaft zu erodieren und fossile Interessen aggressiv zu vertreten.
Und wenn es um die Kosten geht, wenn es um die Wirtschaft geht, gibt es ja globale Versicherer, die durchaus sagen, dass es viel teurer wird, wenn der Klimawandel verstärkt bestimmte Schäden verursacht. Also da gibt es ja auch ein Problem mit der Kosten-Nutzen-Rechnung.
Genau, also es ist ganz relevant, in solchen Momenten, wo eben aggressiv zurückgedreht wird, auch mal bei denen reinzuhören. Da war auch der Deutsche Bankenverband jetzt sehr deutlich, die gesamtdeutsche Versicherungswirtschaft sehr deutlich, dass die gesagt haben, die Kosten werden höher des Nichthandelns. Wir haben erhöhte Risiken und wir haben natürlich auch Chancen, die wir verpassen. Also dieses Beschleunigen eines Technologiewettbewerbs und dadurch wieder Exportmodelle zu generieren, mitzumachen. Es ist ja nicht so, dass alle Staaten abräumen, sondern im Gegenteil, es gibt ja auch gerade aus China interessante Zeichen, dass die Elektrifizierung vorangetrieben wird und damit die zukünftigen Geschäftsmodelle auch erschlossen werden. Und deshalb ist es so wichtig, da eben mal hinzugucken bei denen, die nicht politische Mandate gewinnen oder sich selbst bereichern wollen, wie die inzwischen mit Risiken, Nutzen und Gefahrenkalkulationen umgehen.
Bleiben wir mal bei der Bestandsaufnahme, gucken auf Deutschland. Hängt auch die deutsche Spitzenpolitik einer Überzeugung, einer Idee an, wonach fossile Lösungen belastbarer seien als alle anderen?
Naja, aus meiner Sicht ist das so ein bisschen gespalten. Es ist schon erstaunlich für alle Beobachtenden gewesen, wie stark jetzt auf einmal das Gas zurückkommen soll. Insbesondere, weil natürlich auf der europäischen Ebene eine Unabhängigkeitsstrategie vorgeschlagen und auch beschlossen wurde. Und wir natürlich auch eigentlich ja gespürt haben, durch den Angriffskrieg Russland eben auf die Ukraine, dass wir auch Abhängigkeiten schaffen und uns erpressbar machen. Da sind ja auch kürzlich erst wieder Initiativen aus Katar und den USA lanciert worden. Erst, wir müssen mehr von dem sogenannten LNG, also dem Fracking-Gas, übernehmen. Und dann wollen sie als nächstes aber Bestellungen oder Bedingungen dran knüpfen, warum sie diese Bestellungen auch nur noch dann ausliefern, wenn wir unsere Nachhaltigkeitsgesetzgebung, in diesem Fall die Lieferkettengesetze, zurückdrehen. Das heißt, dieses Erpressungspotenzial ist nicht geringer geworden. Im Gegenteil, es hat sich auf weitere Staaten verbreitet. Und deshalb ist da zumindest für viele fraglich, warum die Energiewende nicht mit voller Werbe weiter vorangetrieben wird und warum man dann nicht nachbessert mit Speichern, mit Smart Grids, mit einer europäischen Integration, was ja auch den europäischen Kontinent damit stärken würde.
Also häufig benutztes Argument, Klimaschutz sei ein Luxus, den sich eben nur Wohlhabendere leisten können. Ist da gar nichts dran?
Ja, wir haben jetzt natürlich in Deutschland sehr stark darauf gesetzt, alles über den Preis steuern zu wollen. Das waren aber ähnliche Akteure, die dann gesagt haben, wir können das jetzt den Menschen nicht zumuten. Also da muss ich mich dann auch ehrlich machen, wie ich den Instrumentekasten so baue, dass ich insbesondere schwächere Haushalte natürlich schütze. Da war das Klimageld zum Beispiel ein Vorschlag, dass ich Alternativen, zugängliche Alternativen schaffe. Da sind die ganzen Infrastrukturinvestitionen, ein Mobilitätsgedanke, aber natürlich auch eine Ernährungssicherheit, also Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln für allen. Und im Prinzip dann natürlich auch die die Frage, welche Lebensstile wollen wir als normal und erfolgreich erklären? Und da sehen wir natürlich noch wenig Bereitschaft von den privilegierten Teilen unserer Gesellschaft, auch mal sich ehrlich zu machen und zu sagen, wenn wir das alles nur bepreisen wollen, dann können sich einige natürlich viele Dinge noch leisten und andere nicht. Und wenn ich dann jede ordnungspolitische Maßnahme gleich als Verbot drangsaliere, anstatt zu sagen, hey, das ist fair, wenn alle darauf verzichten müssen, beispielsweise große Verbrennerautos zu fahren, dann ist das natürlich auch eine Weigerung, ein bisschen in Richtung Gesellschaftsvertrag zu denken. Den brauchen wir aber, weil wir wissen aus der Wissenschaft, dass Menschen besonders dann Klimapolitik akzeptieren, wenn sie den Eindruck haben, ich habe das Ziel verstanden und es überzeugt mich. Die Wirkung ist im Verhältnis zur Zielerreichung und die Verteilung von Kosten und Nutzen der Veränderung ist fair verteilt. Und daran kann ich aber auch klimapolitische Maßnahmen ausrichten.
Das Klimathema, das bleibt uns nicht erspart. Wie ließe sich die Stimmung umschwenken oder wie wieder mehr Bewusstsein schaffen, ohne dass wir im Desaster landen? Also so einen Kipppunkt erreichen, wie bei dem Thema Rauchen im Restaurant. Da haben wir alle akzeptiert, das geht nicht mehr und dann ist es so. Wie könnte das beim Klima klappen?
Na, auf der einen Seite, also wir haben zwei Dinge. Das eine ist da wirklich diese Kurzfristigkeitsorientierung, die wir jetzt wieder sehr haben einfahren lassen. Das heißt, mittelfristig zeigen, wie Investitionen heute dann eben auch zu Vorteilen führen. In den ganzen Kosten-Nutzen-Bilanzen wäre wichtig. Und natürlich die eingesparten Kosten deutlich machen. Wenn PolitikerInnen sagen, jo, wir verschieben jetzt die Klimaziele, dann klingt das so ein bisschen so, als hätte sich die sowieso jemand irgendwie arbiträr ausgedacht. Dabei liegen dahinter ja genau diese Berechnungen. Ab wann müssten wir Schaden abwenden? Ab wann wird es zu teuer? Das heißt, ich müsste wenigstens mitkommunizieren, welche Risiken und Schäden ich dann bereit bin, in Kauf zu nehmen, die zukünftig auflaufen. Dann haben Menschen auch ein besseres Verständnis darüber, was wirklich gerade die Trade-offs sind zwischen Handeln und Nichthandeln. Und als nächstes dann natürlich viel mehr Fokus darauf, wer ist weiter unterwegs. Weil wir brauchen das Gefühl, dass das etwas ist, wo es sich lohnt, mitzumachen. Wir brauchen die Verständigung darüber, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aktivität ist und viel mehr natürlich auch die Stimmen nach vorne bringen, die sagen, ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Weil das, was am verstörendsten gerade ist, ist, dass die reichsten und machtvollsten Akteure auf der Welt sagen, wir checken aus, wir nehmen das Versprechen des 20. Jahrhunderts vom Tisch und das war, dass wir nach zwei Weltkriegen so zusammenarbeiten, dass alle Menschen auf diesem Planeten einen sicheren Ort zum Leben und nicht nur zum Überleben, sondern zum Gutleben finden sollen. Und wenn dann die Stärksten sagen, es interessiert uns nicht mehr, Wohlstand für alle ist für uns nicht mehr Programm, dann sind wir alle natürlich aufgefordert zu sagen, doch, wir halten an diesem Versprechen des 20. Jahrhunderts fest.
Sagt Maya Göpel, Transformationsforscherin. Wir danken für dieses Gespräch.
Ich danke auch.
Das ganze Interview finden Sie auf tagesschau.de und auf unserem Tagesschau-Kanal bei YouTube. Tja, welchen Beitrag kann die Weltklimakonferenz da nun leisten? Was kann sie bringen? Die einen sagen kaum noch etwas, die anderen meinen, wir brauchen sie gerade jetzt. Pro und Contra argumentieren jetzt auch unsere Kollegen. Holger Umstedt vom NDR ist dagegen. Kirsten Gierschig vom BR spricht sich für die Klimakonferenz in Brasilien aus.
10 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen ist absehbar, dass das Ziel von maximal 1,5 Grad Erwärmung wohl deutlich überschritten wird. Was bringt also das Megatreffen zum Klima? Erstens, ohne die Konferenzen gehen Aspekte des Klimaschutzes, die uns nicht unmittelbar betreffen, schnell unter. Der Amazonas und das Kongobecken sind nun mal weit weg. Aber wenn die Abholzung des Regenwaldes dort nicht gestoppt wird, werden die Folgen auch uns in Deutschland treffen. Zweitens, die Konferenzen geben kleinen, armen Ländern eine Stimme, die von den Folgen des Klimawandels bereits deutlich betroffen sind, obwohl sie selber kaum dazu beigetragen haben. Drittens, und Deutschland bzw. die EU? Die könnten vielleicht gerade auf dieser Klimakonferenz etwas erkennen. China nutzt jede Lücke, die der Westen hinterlässt. Diplomatisch und auch als Hauptlieferant von klimafreundlicher Technologie. Und zeigt damit, wer Klimaschutz ausschließlich als Kostenfaktor sieht, verpasst wirtschaftliche Chancen.
Keine Frage, Natur und Klima müssen besser geschützt werden. Das ist eine Überlebensfrage für uns alle. Doch müssen dafür 50.000 Experten aus der ganzen Welt in den brasilianischen Urwald fliegen? 11 Tage mit aufwühlenden, düsteren Worten und dramatischen Appellen stehen uns bevor. Und am Ende wieder nur vage formulierte große Ziele. Markige Versprechen, an die sich niemand gebunden fühlt. Was nutzen unverbindlich vereinbarte Fonds zur Hilfe bei Klimaschäden, wenn die zugesagten Milliarden nicht eingezahlt werden? Ich erinnere mich an den Klimagipfel in Paris vor genau 10 Jahren. Das war der mit dem 1,5-Grad-Ziel. Damals hätte man vor lauter Jubel über diese Begrenzung den Eindruck gewinnen können, die Welt hätte die Klimakrise in den Griff bekommen. Heute wissen wir, die Erde wird sich bis Ende des Jahrhunderts um mehr als 2,5 Grad erhitzen. 10 Jahre nach Paris brennt die Hütte. Die meisten Staaten machen nach den Gipfeln in Sachen Klimaschutz einfach ihre Hausaufgaben nicht. Ich fürchte, auch auf dem Gipfel in Belém wird wieder zu viel geredet und zu wenig gehandelt.
Im Januar 2024 war ihr die volle Aufmerksamkeit sicher. Sarah Wagenknecht hatte gerade die Linke verlassen, die Jahrzehnte ihre politische Heimat gewesen war, für einen Neustart, ein eigenes Bündnis. Damit erhielt zum ersten Mal in der deutschen Geschichte eine Partei auf bundespolitischer Ebene den Namen einer Politikerin. Das Bündnis Sarah Wagenknecht. Und nun, nach nicht einmal 2 Jahren, hat Wagenknecht angekündigt, sich vom Vorsitz ihrer eigenen Partei zurückzuziehen. Weshalb und was das bedeutet? Iris Seyram.
9. Juni 2024, Europawahl. Aus dem Stand holt die gerade gegründete Partei mehr als 6%. Sarah Wagenknecht startet eine Erfolgsserie. 1. September Thüringen. Hier sind es sogar 15,8%. Wenige Wochen später Brandenburg. Das Ergebnis wieder zweistellig, 13,5%.
Das fühlt sich gut an, oder?
Februar 25. Der Höhenflug wird gebremst bei der diesjährigen Bundestagswahl. Das Bündnis Sarah Wagenknecht scheitert zumindest vorerst an der 5%-Hürde. Seither dümpelt die Partei um die 3% in den Umfragen. Aus verschiedenen Gründen möchte sich Wagenknecht nun aus der Parteispitze zurückziehen. Aber
all diejenigen, die das schon herbeigeschrieben haben, muss ich enttäuschen. Ich werde heute keinen Rückzug verkünden. Ich werde mich weiter in der Politik engagieren. Ich werde mich weiter in führender Position im BSW engagieren.
Nur eben anders. Sie will weniger organisieren, mehr das Parteiprofil schärfen.
Dafür werde ich eine Grundwertekommission des BSW aufbauen und leiten und in dieser Funktion auch weiterhin Sitz und Stimme im Präsidium und Vorstand der Partei haben.
Amira Mohamed Ali und dann neu Fabio De Masi sollen künftig das Führungsduo bilden.
Mir ist bewusst, dass ich in sehr große Fußstapfen trete. Ich spüre in diesem Land, dass es das BSW weiterhin braucht. Wir haben eine massive Unzufriedenheit, von der momentan überwiegend die AfD profitiert.
Wir geben vielen Menschen eine politische Heimat, die lange Zeit keine hatten.
Wagenknecht gründet das BSW Anfang 24, nachdem sie sich von ihrer Partei Die Linke vor allem beim Thema Krieg gegen die Ukraine immer weiter entfernt. Sie setzt verstärkt auf Friedensgespräche mit Russland. Mit dem Einzug in die Landesparlamente gerät die neue Partei aber schnell unter Druck, regierungs- und damit kompromissfähig zu werden. Das führt auch zu parteiinternen Konflikten. Mit dem verpassten Einzug in den Bundestag hat das BSW nicht abgeschlossen. Die Partei setzt auf eine Neuauszählung der Stimmen.
Ich habe mir einen neuen Hausausweis im Deutschen Bundestag besorgt, den werde ich nämlich brauchen.
Für diesen Fall hat Wagenknecht angekündigt, Fraktionsvorsitzende einer Partei zu werden, die zwar nicht mehr ihren Namen tragen soll, aber wohl ihre Inhalte.
Es ist die längste in der US-Geschichte. 41 Tage dauert die Haushaltssperre in den USA bereits. Die Folgen sind Flugzeuge, die nicht abheben, Beamte, die ihren Lohn nicht bekommen und Bedürftige, die auf Essensmarken warten. Doch seit gestern Abend zeichnet sich ein Ende des Shutdowns ab. Abgeordnete der Demokraten haben den Weg für die heutige Debatte im Senat freigemacht. Nur dann kann es überhaupt zu einer Abstimmung über einen Haushalt kommen. Ob eine Einigung tatsächlich kurz bevorsteht? Torben Burgers.
On this vote, the yeas are 60 and the nays are 40.
60 Stimmen dafür, 40 dagegen. Das Ergebnis einer Sondersitzung des Senats, die den Weg frei machen soll für die Fortführung der Regierungsgeschäfte, zumindest bis Ende Januar. Möglich gemacht durch 7 Senatoren der Demokraten und einen Unabhängigen, gegen die Mehrheit ihrer eigenen Fraktion und in Zusammenarbeit mit den Republikanern. Das war der einzige Deal, der auf dem Tisch lag. Es war unsere beste Chance, die Regierung wieder zu öffnen. Es war unsere Einschätzung nach 6-7 Wochen dieser Schließung, dass dieser Weg nicht funktionierte. Diese Vereinbarung finanziert Lebensmittelhilfeprogramme und stellt sicher, dass Strafverfolgungsbeamte, Fluglotsen und andere Bundesbedienstete bezahlt werden. Der Kompromiss sorgt für Hoffnung bei mehr als 40 Millionen Amerikanern, die auf Lebensmittelhilfen angewiesen sind oder als Angestellte der Bundesbehörden seit Wochen keinen Lohn mehr bekommen haben. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, aber soweit ich weiß, wird es wahrscheinlich noch mindestens bis Freitag dauern, bis das Gesetz durch ist. Immerhin beinhaltet es wohl garantierte Nachzahlungen für beurlaubte Bundesbeamte. Darüber haben sich viele Leute Sorgen gemacht. Die Mehrheit der Demokraten im Kongress ist dennoch gegen den Kompromiss mit den Republikanern. Der sieht nämlich keine Garantien für eine Verlängerung von Zuschüssen für die Krankenversicherung bedürftiger Amerikaner vor. Geplant ist lediglich eine Abstimmung darüber in den kommenden Wochen. Scheitert die an der Mehrheit der Republikaner, laufen die Zuschüsse zum Jahresende aus. Die Beiträge werden um Tausende von Dollar pro Monat steigen. Millionen werden ihre Versicherung verlieren. Ich muss mit Nein stimmen. Diese Gesundheitskrise ist so schwerwiegend, so dringend und für die Familien zu Hause so verheerend, dass ich diese Übergangslösung nicht guten Gewissens unterstützen kann. Experten sehen in dem Kompromiss einen Erfolg für Donald Trump und ein Spaltpotenzial für die Demokraten. Vor allem deren linkes Lager ist enttäuscht über das Einknicken im Senat, zumal Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Amerikaner dem US-Präsidenten die Schuld am Shutdown gibt. Es herrscht große Wut bei den Demokraten, weil sie nachgeben. Viele von ihnen haben das Gefühl, dass sie den Kampf gerade politisch gewinnen. Ihre Umfragewerte sind sehr gut. Deshalb ist die Basis darüber verärgert, dass sie jetzt aufgeben. Noch gibt es aber kein grünes Licht für das Ende des Shutdowns. Nach dem Senat muss auch noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Das dürfte einige Tage dauern.
Und nun erstmal zu dir, Thorsten, und zu weiteren Nachrichten des Tages.
Nach dem Rücktritt von zwei Führungskräften steht die britische Rundfunkanstalt BBC weiter unter Druck. US-Präsident Trump droht dem Sender, übereinstimmenden Medienberichten zufolge, mit einer Milliardenklage. Demnach fordert er von der BBC, sich zu entschuldigen und eine Entschädigung zu zahlen. Gestern hatten der Senderchef und die für Nachrichten verantwortliche Redakteurin ihre Rücktritte erklärt. Hintergrund ist eine Dokumentation, in der zwei Passagen der Trump-Rede vor dem Kapitolsturm 2021 irreführend zusammengeschnitten wurden. Nach knapp 3 Wochen in Haft ist Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy unter Auflagen wieder auf freiem Fuß. Es bestehe keine Fluchtgefahr, entschied ein Berufungsgericht in Paris. Der 70-Jährige verließ am Nachmittag die Haftanstalt La Santé. Eine Polizeieskorte begleitete ihn zu seinem Wohnhaus im Westen von Paris. Sarkozy war Ende September zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Er soll versucht haben, illegale Wahlkampfhilfen aus Libyen zu erhalten. Im März soll der Berufungsprozess beginnen. In der indischen Hauptstadt Neu-Delhi ist ein Auto explodiert. Mindestens 8 Menschen wurden getötet. Noch ist unklar, ob es sich um einen Anschlag handelt. Die Detonation löste ein Feuer aus, das weitere Fahrzeuge erfasste. Der Vorfall geschah in einem belebten Viertel nahe der historischen Palastanlage Red Fort. Die Gegend ist bei Touristen sehr beliebt. An den Ermittlungen ist eine Antiterroreinheit der Polizei beteiligt.
Der November schreitet grau und neblig voran. Was in diesen Tagen buchstäblich Licht in die düstere Suppe bringt, sind St. Martins-Umzüge. Während die einen mit ihren Laternen gehen, setzen die anderen auf größere Feuer. Und dafür werden im Ahrtal nicht einfach nur ein paar Zweige aufeinandergelegt und angezündet. Das Martinsfest ist gerade für die ansässigen Junggesellenvereine der kreative Höhepunkt des Jahres. Deren traditionelle Feuer sind inzwischen ein echtes Highlight. Johannes Baumert war mittendrin in Bad Neuenahr-Ahrweiler und hat sich anleuchten lassen.
Endlich brennen die 4 Martinsfeuer über dem Ahrtal. Monatelang haben Maximilian Münch und die anderen Junggesellen auf diesen Moment hingearbeitet. Schnell zünden sie jetzt auch das Schaubild an. Mit Fackeln wollen sie eine Friedensbotschaft in die Weinberge schreiben. Frühmorgens geht es los. Noch ist streng geheim, welcher Spruch hier in den Weinbergen leuchten soll. Monate haben sie geplant. Der Aufbau selbst dauert rund eine Woche. An diese Holzrahmen werden die Fackeln gesteckt.
Ja, wir laden die Buchstaben des letzten Jahres ab oder der letzten Jahre, die wir so ein bisschen gesammelt haben, damit wir nicht immer wieder neue Dachlatten benutzen müssen. Und es spart Arbeit, Materialien, Kosten, ist auch ein bisschen umweltschonender. Und haben wir uns über die letzten Jahre ein bisschen zusammengesammelt, damit wir halt eben das so ein bisschen recyceln können. Wird das schon passen?
Der 25-Jährige ist Vorsitzender der Ahödde Jonge, wie sie sich nennen. Es ist einer von vier Junggesellenvereinen hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Zum Brauchern St. Martin gehört auch ein Wettbewerb unter den Vereinen, wer das schönste Schaubild baut, erzählt er. Iris ist so groß, dass sie dafür ein Baugerüst in den Berg gestellt haben. Maximilian Münch ist hier groß geworden. Zum Studium zog er weg. In München hat er gearbeitet. Inzwischen lebt er wieder hier in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
So eine Gemeinschaft, so eine Traditionspflege, die ist für mich eigentlich das, was das ganze St. Martinsbrauchtum einmalig macht. Man wohnt in der gleichen Kleinstadt, man geht in den gleichen Fußballverein, in die gleiche Schulklasse und irgendwann verlaufen sich die Freundschaften bei vielen dann. Und bei uns ist irgendwie so dieser Fixpunkt, dass halt eben der Junggesellenverein, die Ahut, wieder einen zurückbringt in die Heimat.
Die Ahut, so nennen sie ihr Viertel. Dort ist der Verein aktiv, organisiert das ganze Jahr hinweg Feste. Ein altes Brauchtum in der Stadt. In den 50er Jahren kamen dann die St. Martins-Schaubilder hinzu. Inzwischen sind sie zur Tradition geworden.
Wir bauen sich sehr gut aus, Jungs.
Wir nehmen das ja eigentlich sehr ernst. Aber nicht nur für uns, also für die Junggesellenvereine untereinander. Das ist irgendwo natürlich auch ein Wettbewerb. Aber wir sind natürlich auch alle Freunde untereinander. Aber auch für die Bevölkerung. Die fiebern da auch schon Wochen quasi vorher mit Spannung drauf hin.
Und sie unterstützt auch die Vereine, hilft beim Aufbau oder spendet Geld. Oft waren auch die Großväter und Väter der heutigen Junggesellen hier schon engagiert. Doch wer heiratet, darf hier nicht mehr aktiv sein.
Find mal einen Ort, an dem ein 16-Jähriger mit einem 60-Jährigen auf Augenhöhe über das gleiche Thema sprechen kann, weil es die gleichen Erfahrungen sind. Das hat man halt eben hier. Das ist das Wunderbare daran. Und das finde ich das Coole und das macht es so einzigartig für mich.
Das Spektakel ist inzwischen auch bei vielen Touristen beliebt. Nur einmal, vor 4 Jahren, als die Flut das Ahrtal zerstörte, war weniger los, erzählt Gitte Antwerpen, die selbst aus Ahrweiler kommt.
Dann war es auch ganz heimelig, weil eben keine Touristen da waren, sondern es waren nur wir. Und das war noch mal bewegender, aber es ist ja auch touristisch, das muss man auch so sehen. Der Ort lebt auch davon.
Und dann geht's los. Erst brennt das Martinsfeuer. Dann entzünden die Vereine ihre Schaubilder. Ein Motiv zeigt die Kirche der Stadt. Ein anderes thematisiert 80 Jahre Kriegsende. Das Motiv der Ahödde Jonge. Trümmer lehrten uns den Wert des Friedens. Auch wenn sie in diesem Jahr nicht gewinnen, aus ihrem Weinberg leuchtet die Friedensbotschaft hinunter ins Tal.
Das Martinsfeuer bringt Licht und Wärme, Claudia. Kann das Novemberwetter das auch?
Ja, Jessie, diese Woche auf jeden Fall. Es gibt wieder bis zu 20, 21 Grad im Südwesten und dazu scheint für die meisten häufig die Sonne. Für die meisten heißt nicht für jeden. Gerade über den Norden ziehen immer wieder dichte Wolken, auch in den kommenden Tagen. Deswegen Schleswig, keine Sonne heute. Morgen wird es immerhin eine Stunde sein, dann meist eine Stunde, Freitag immerhin 3 Stunden. Nach Westen und Südwesten sieht das nochmal deutlich heller und sonniger aus. Böblingen beispielsweise 7 Stunden Sonne, da war es heute schon sehr sonnig, dann 8 Stunden in den nächsten Tagen. 9 sind jetzt maximal möglich. Und auch am Freitag gibt es noch eine Menge Sonne. Da kommen dann aber langsam dichtere Wolken aus Nordwesten. Und es wird eben nicht nur Licht, das heißt viel Sonnenschein geben, sondern auch deutlich höhere Temperaturen. Hier auf dem Atlantik sieht man ein Tiefdruckgebiet. Das schaufelt in den nächsten Tagen warme Luft aus Südwesten bis zu uns. Und das heißt, so nach Westen, Südwesten hin, werden das nochmal an die 18 bis 21 Grad. Nicht lange, für 2 Tage, aber immerhin die warme Luft kommt nochmal zurück. Also goldenes Novemberwetter. Im Moment sieht es nicht danach aus. In der Nacht ziehen noch dichte Wolken einer schwachen Front durch. Die bringt auch etwas Regen. Im Laufe der frühen Morgenstunden, morgen früh, lockert es dann von Westen her bereits wieder auf. In der Osthälfte passiert in der Nacht noch nichts. Morgen tagsüber ziehen die Wolken mit Regen dann auch dorthin. Nach Nebelauflösung im Süden und Westen im Laufe des Nachmittags viel Sonnenschein. Die Temperaturen gehen zurück auf Werte von meist 10 bis 2 Grad. 2 Grad entweder im Nebel oder auch dort, wo es lange Zeit sternenklar ist. Unter den etwas dichteren Wolken eben plus 10 Grad. Und morgen Nachmittag Höchsttemperaturen von 7 bis 15. Im Breisgau sogar schon bis zu 17 Grad. Auch die nächsten Tage bringen viel Sonne. Es ist etwas Wind vorhanden, das heißt, der Nebel löst sich dann auch tagsüber ganz gut auf. Mittwoch über der Mitte viel Sonne, über den Norden ziehen dann nochmal dichtere Wolken bis 17 Grad. Donnerstag bis 21 Grad bei viel Sonne.
Das hören wir alles sehr gerne. Herzlichen Dank, Claudia. Und das waren unsere Tagesthemen zum Wochenstart. Hier im Ersten begrüßt sie jetzt Sandra Maischberger.
Unter anderem geht es bei ihr und ihren Gästen um das Thema Wehrpflicht.
Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen, zur gewohnten Zeit, dann um 22:15 Uhr. Tschüss,
tschüss. Mach's gut.